Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Ich bin Thorsten und sitze hier in Hannover mit dem Markus. Hallo Markus.
Hallihallo.
Wir sitzen in Hannover auf der CeBIT, deswegen hallt das vielleicht auch etwas mehr, als ihr es sonst von uns gewohnt seid. Wir haben es irgendwie geschafft, hier einen ruhigen Raum zu finden, wo kein Messelärm und kein Nichts ist. Nachteil ist eben der Hall im Raum. Markus, du spielst momentan ein bisschen Korrespondent. Heute bist du in Hannover, letzten Freitag warst du in Bonn und damit wissen unsere Leser auch schon, Quatsch, unsere Hörer in diesem Fall, wann wir das Ganze aufzeichnen. Wir haben heute Montag, erscheinen wird der Podcast wahrscheinlich am Dienstag. Insofern schönen Dienstag euch da draußen. Was hast du in Bonn gemacht?
In Bonn gab es eine Vor-CeBIT-Veranstaltung sozusagen von der Deutschen Telekom. Und da ging es um den Launch von LTE 900, also LTE im Frequenzbereich von 900 MHz, dort wo man bisher hauptsächlich die GSM-Mobilfunknetze hatte.
Und das ist in Deutschland komplett neu?
Das ist in Deutschland komplett neu, zumal es dafür ja bisher gar keine Frequenzen gab. Nun ist es so, dass die Telekom bei der letzten Auktion eben insgesamt 15 MHz Bandbreite bekommen hat oder ersteigert hat. Und die beiden Mitbewerber, Vodafone und Telefonica, jeweils nur 10 MHz. Die 10 MHz brauchen die drei auch für GSM, aber die Telekom hat eben die Option. Sie haben weitere 5 MHz Bandbreite und genau die nutzen sie eben jetzt für LTE.
Das heißt, es wird nicht mehr so viel auf GSM telefoniert, die GSM-Netze nicht mehr so viel genutzt, dass man sagen kann, ein Teil dieses ganzen GSM-Kuchens, den wir haben an Frequenzspektrum, den nehmen wir weg und machen da LTE drauf. So richtig?
Im Prinzip ja. Es ist so, wie gesagt, die Telekom hat ja mehr Kapazität als die anderen. Insofern ist es genügend für GSM nach wie vor da. Hatten die nicht 12,4 vorher, ne?
Die hatten, glaube ich, irgendwas um die 12,4, jetzt dann 15, richtig?
Also ganz geringfügig weniger für GSM gegenüber bisher, aber immer noch genauso viel wie die beiden Mitbewerber. Und eben, sie haben die 5 MHz für LTE frei. Und das ist natürlich eine feine Sache.
Gut, jetzt heißt es bei den meisten Leuten LTE, cool, das ist richtig schnell, aber 5 MHz LTE kann man nicht so richtig viel mitmachen. Wie schnell kann es werden und was bringt das?
Nicht so richtig viel, also ich glaube, der ein oder andere Festnetzkunde wäre froh, wenn er die um die 35 Megabit pro Sekunde bekommen könnte.
Die ja, wenn ich dir reingrätschen darf, nicht jeder einzelne Kunde in dieser Zelle bekommt, sondern die ganze Zelle ja mit ausgestattet ist.
Ja, aber es geht ja unter anderem auch um Indoor-Versorgung in den Städten. Es geht darum, auf dem Land eine Versorgung herzustellen, zum Beispiel an Standorten, wo man keine zusätzliche Antenne für 800 mehr hinbekommt, für LTE auf 800 MHz, wo man einfach sagen kann, okay, wir können im Prinzip die bestehende Antenne für GSM 900 auch für LTE auf 900 MHz nutzen. Und die Leute haben überhaupt mal eine Grundversorgung mit nicht 200 Kilobit, sondern eben bis zu 30, 35 Megabit pro Sekunde. Das, selbst wenn es dann nur 5 Megabit pro Sekunde sind, da kann man ja mit arbeiten.
Das heißt, das ist eigentlich der große Vorteil von LTE 900. Die Telekom kann ihre bestehenden Antennen weiterverwenden, muss nicht jede Antenne erst wieder neu anpacken, um da das LTE 800 noch drauf zu packen.
Das zum einen, viele Antennen können natürlich auch beide Frequenzbereiche, das ist schon klar. Aber das Schöne ist natürlich, durch diese Single-Run-Technik kannst du halt eben dann auch eine Kiste, also einen Transceiver sozusagen verwenden und kannst dem dynamisch sagen, okay, du machst jetzt 10 MHz GSM, 5 MHz LTE und einfach durch eine Software-Umprogrammierung ist das LTE-Netz da. Und genau das ist die letzten Tage an diversen Standorten schon passiert. Also auch von Lesern kam jetzt schon Feedback, jetzt ganz unabhängig von dieser Presseveranstaltung. Guck an, ich habe in Kneipe XY in Z-Stadt gestern nur Edge gehabt und es ist tatsächlich jetzt LTE da und ich kann erstmals vernünftig surfen dort.
Apropos Kneipe, ich glaube, die Presseveranstaltung war in Bonn in einem Brauhaus und da haben sie euch genau das so auch demonstriert. Als du da ankamst, hattest du erstmal einen großen Hals und hattest nur Edge auf dem Display, richtig?
Ich sag mal so, das kann man natürlich auch tricksen. Aber ich sag mal so, das LTE-Signal war auch kein Vollausschlag dann. Also ich glaube denen insofern, dass das wirklich eine Zelle war, die tatsächlich von außen kam. Der Pegel war ähnlich wie vorher GSM 900 tatsächlich. Wir sind angekommen, Edge. Dann der obligatorische Druck auf den roten Knopf. Dann hat es ein paar Minuten noch gedauert und dann kam tatsächlich 4G.
Und das war auch vernünftig, du konntest es direkt nutzen. Das wäre nämlich die nächste Frage, brauche ich da spezielle Handys für?
Also mit ganz uralten Gurken wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil die einfach das LTE-Band 8 nicht können, also sprich den 900 MHz-Bereich. Die Telekoms wollten eine Liste noch nachschicken von kompatiblen Endgeräten, die kam bisher zwar nicht, aber haben glaubhaft versichert, also selbst Geräte wie Samsung Galaxy S5 oder iPhone 5, das ja wirklich schon prähistorisch ist, aus technischer Sicht zumindest, selbst diese Geräte sollen geeignet sein für LTE 900. Und bei mir, es war in dem Fall ein Huawei Mate 9, ist zwar ein aktuelles Gerät, aber dass da jetzt so ein in Anführungszeichen exotisches Band funktioniert, hätte ich jetzt auch nicht zwingend gedacht, aber hat geklappt.
Okay, LTE 900 bringt ein paar mehr Megabit, haben wir verstanden. Das heißt, die Telekom kann jetzt irgendwie um die 400 Mbit in aller Theorie liefern.
Ganz genau. Also durch Carrier Aggregation, sprich durch die Zusammenfassung der einzelnen LTE-Träger, kann man tatsächlich die Bandbreite entsprechend noch erhöhen. Braucht wahrscheinlich mobil kein Mensch, aber im Endeffekt sorgt es eben auch dafür, man hat mehr Kapazität für alle Kunden zur Verfügung. Und auch die Telekom hat im Rahmen des Events am Freitag nochmal ganz deutlich gesagt, das explodiert.
Ja, das mit den Datenmengen explodieren, das habe ich hier auf der CeBIT, um mal in die Gegenwart zurückzukommen, auch schon häufig gehört. Zum Beispiel der Vodafone-Chef Amitsreiter, der sprach wirklich von explodierenden Datenmengen, unter anderem in den Kabelinfrastrukturen, wo Kabel Deutschland, Vodafone jetzt ja auch 500 Mbit künftig anbieten will in 20% der Abdeckungsgebiete, wo ich mir denke, naja, vielleicht sollte man, bevor man 500 Mbit anbietet, erstmal schaffen, wirklich auch mal 50 oder 100 Mbit den Kunden abends zu liefern, weil da haben wir ja auch schon mehrfach berichtet, gibt es das ein oder andere Problemchen, unter anderem am Standort unserer Redaktion in Moabit, wo wir abends noch so galante 3 Mbit rausbekommen. Aber 500 Mbit ist auch bei Vodafone Thema und somit ist Vodafone ja sogar schneller als die Telekom, nämlich im LTE-Netz. Vodafone will jetzt in 15 Städten in Deutschland LTE 500 anbieten, da mit dreifach Carrier Aggregation mehrfach Frequenzen zusammenschalten. Du siehst das Ganze ein bisschen anders. Du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, du hast mit einem der Pressesprecher gesprochen. Wie sieht denn das mit LTE-Abdeckung bei euch aus? Und du hast als Antwort eben bekommen, ja, wir machen jetzt 500 Mbit. Und deine Reaktion war was?
Ja, 500 Mbit in der Stadt, gut und schön, aber es gibt eben auch Leute auf dem Land, die haben über Edge noch nicht mal 500 Kbit.
Da hatte der Kollege Henning Gajek ja auch einen Artikel zu geschrieben bei Vodafone, was neue Standorte angeht, die Vodafone erschließt. Ich glaube, es bezog sich zwar nur auf Bayern erstmal, aber Bayern ist ja nun mal ein Flächenland. Da hat Vodafone Kooperationen mit den Behörden abgeschlossen und darf jetzt auf die BOS-Standorte. Bist du da auch ein bisschen im Thema?
Etwas. Das Problem ist natürlich, man weiß A nicht, wo stehen die Dinger überhaupt, wie viele gibt's davon, wie viele tragen die zur Flächendeckung bei. Mir fehlt so ein bisschen von Vodafone die Aussage, die es zum Beispiel Freitag von der Telekom gab, die ganz klar gesagt hat, bis Ende 2019 haben wir auf allen GSM 900 Standorten auch LTE. Diese Aussage fehlt von Vodafone. Die haben zwar auch gesagt, wir bauen weiter aus und weiter in die Fläche und ganz Deutschland und überhaupt, aber es fehlt ein konkretes Datum.
Und bleiben wir beim Thema flächendeckend und LTE. Wir haben noch einen dritten Mobilfunkanbieter, die Telefonica. Da hast du dich mit dem Markus Haas unterhalten können und der hat dir auch was zur Flächendeckung erzählt.
Ja, deutlich aussagefreudiger als Vodafone in dem Fall, muss ich ganz klar sagen. Telefonica sagt auch, die haben zwar kein LTE 900, sie haben einfach die Frequenzen nicht, weil sie es für GSM brauchen. Aber Markus Haas sagt, im Laufe der kommenden 2 Jahre an allen GSM 900 Standorten auch LTE 800. Das ist ja ein Wort. Das entspricht ja für die Kunden von der Netzabdeckung her erstmal dem gleichen wie bei der Telekom. Quasi auch überall dort, wo man heute mit dem Handy telefonieren kann oder GPS oder Edge zur Verfügung hat, gibt's dann zumindest mal LTE.
Hältst du das denn für realistisch? Weil ich erinnere mich an den Vorgänger Thorsten Dierks, der hat uns für Ende 2016 ein zwar nicht flächendeckendes, aber ich sag mal, abgesehen von Mecklenburg-Vorpommern und Ostfriesland, doch weitgehend flächendeckendes LTE-Netz versprochen. Und wenn ich mir anschaue, wie oft mein Handy heute auf UMTS oder Edge zurückfällt, ist das alles andere als das. Glaubst du das, dass es in 2 Jahren soweit sein kann?
Naja, dadurch, dass gerade Telefonica momentan sehr, sehr intensiv sowieso am Netz schraubt, Thema Konsolidierung, Zusammenlegung, E plus O2, fassen die ja sowieso viele Standorte an. Und ich denke mal, da machen die das praktisch in einem Rutsch mit.
Gut, und 2 Jahre heißt, wir sind jetzt 2017, wir sind dann 2019. Das ist noch 1 Jahr vor der offiziellen Einführung von 5G, dem nächsten Mobilfunkstandard. Bis dahin müssen eh alle Mobilfunkanbieter nochmal wieder an ihre Antennen ran und an ihre Standorte, wenn sie nicht schon an den Standorten entsprechend dran waren und es vorbereitet haben. Von daher würde ich jetzt auch mal sagen, ja, kann man unter Umständen, wenn man denn auch die Zuführung hinkriegt, weil das ist bei Telefonica ja auch, glaube ich, oft ein Problem, dass da noch auf Richtfunk gesetzt wird und gegebenenfalls eine Glasfaseranbindung erstmal irgendwo her muss, richtig?
Jein, selbst die Telekom verwendet teilweise Richtfunk mittlerweile, zum Beispiel meine Heimatbasisstation ist auch per Richtfunk angebunden, also auch das gibt's. Warum sollte Telefonica das nicht auch machen? Sie müssen natürlich gucken, dass sie irgendwie den Verkehr dann auch abgeführt werden, dass es abgeführt bekommt. Das ist natürlich klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, sagen wir mal, auf den großen Hubs auch im Richtfunkbereich sowieso die Bandbreiten anliegen, weil die nutzen sie ja dann wahrscheinlich auch für ihre DSL-Anschlüsse und für ähnliche Geschichten. Und da sind die Bandbreiten ja da. Die müssen ja im Prinzip dann nur wiederum an die einzelnen Basisstationen ran. Ist auch eine Aufgabe, ist klar. Aber ich denke, das kriegen die hin.
Wobei DSL bei Telefonica ja kaum noch eine Rolle spielt, da wird zwar noch viel vermarktet, aber die Infrastruktur dahinter, da hat man sich ja leider von getrennt und überlässt das der Deutschen Telekom. Aber wenn wir jetzt nochmal auf dieses Thema Glasfaser und 5G und so weiter schauen, haben wir auf jeden Fall die nächsten Jahre noch spannende Zeiten vor uns. Ich war auf der CeBIT hier auch auf verschiedenen Glasfaserveranstaltungen, auf verschiedenen Podien, wo natürlich wieder die verschiedenen Interessenskonflikte aufgebrandet sind zwischen den Glasfaser ausbauenden Carriern und der Deutschen Telekom, die ja auch sagt, sie ist Glasfaser ausbauender Anbieter, baut aber in Anführungszeichen nur FTTC aus, also eben das Glasfaser bis zum Kabelverzweiger, während die anderen es eben bis zum Haus bringen wollen und eben mit der Argumentation, ja, wir können dann demnächst auch die 5G-Standorte darüber anschließen. Die kann man auch am Kabelverzweiger anschließen. Insofern muss man der Telekom da durchaus recht geben. Letztlich so eine kleine Quintessenz aus den Breitbandveranstaltungen, die ich hier auf der CeBIT hatte, bleibt es aber doch irgendwo ein Fiber-to-the-Bauernhof, was wir am Ende wirklich brauchen, um diese abgedroschene Floske mal wieder zu verwenden. Einfach weil eben auch der Bauernhof am Ende 5G braucht für seine ganzen Maschinen, um die zu steuern und eben zielgerichtet auch automatisiert aufs Feld zu bringen. Nicht morgen, nicht übermorgen, auch nicht in 3 Jahren, aber in ein paar Jahren mehr. Und dann reicht es eben aufgrund der Latenzzeiten auch nicht aus, dass du die Basisstation einen Kilometer weiter, wo dann mal ein Fiber-to-the-Curb-Standort ist, wenn du die erschlossen hast, weil diese Kilometer-Funkstrecke einfach viel zu lang ist für die 1-2 Millisekunden Latenz, die da gebraucht werden. Also man würde in Star Trek-Deutsch, ist das Star Trek, ich weiß nicht, glaube ich, sagen, spannende Zeiten ich sehe. Würdest du auch so unterschreiben für den Bereich, den du ja mehr beackerst, den Mobilfunk?
Definitiv. Ich meine, das wird mit Sicherheit spannend, wenn alle Mobilfunknetzbetreiber jetzt verstärkt LTE auch in die Fläche ausbauen, zusätzlich mehr Kapazitäten schaffen, höhere Geschwindigkeiten ermöglichen und eben logischerweise auch 5G vorbereiten. Also die nächsten Jahre werden sicherlich sehr, sehr spannend.
Und das ist vielleicht auch noch was ich an dieser Stelle noch reinschieben möchte, dass diese ganze Vorbereitung, die wir jetzt sehen mit LTE wird schneller und dieses Narrowband IoT, also das Internet der Dinge über die Mobilfunkleitung geschossen. Da hatte ich beispielsweise berichtet über Parksensoren, die Deutsche Telekom in Hamburg in der ganzen Stadt einbauen möchte und die dann einfach per Mobilfunknetz melden, hier, ich bin frei oder ich bin besetzt und dann kannst du in einer App auf deinem Handy eben gucken, wo ist ein freier Parkplatz, kannst da hinfahren, kannst ihn sogar über die App bezahlen. Das soll jetzt diesen Sommer in Hamburg erstmal testweise eingebaut werden, auf, ich glaube, 11.000 Parkplätzen oder so, also schon eine ganze Menge. Das sind alles Vorbereitungen auf das, was die nächsten Jahre mit 5G und dem Internet der Dinge auf uns zukommt. Und da werden die Mobilfunker eine große Rolle spielen. Und wenn ein Unternehmen wie Telefonica was, machen wir uns nichts vor, heute in der Netzabdeckung noch weit hinterherhinkt gegenüber den beiden anderen. Wenn die da mithalten wollen, müssen sie ganz klar was tun und das eben auch in der Fläche, weil das autonom fahrende Auto oder Olli der Bus, der bleibt eben nicht an der Landesgrenze Brandenburg stehen und sagt, ich fahre wieder zurück nach Berlin. Der möchte dann auch mal rüber nach Westdeutschland, um es mal ganz plastisch zu sagen. Und da reicht vielleicht auch nicht nur die A2 erschlossen zu haben. Hast du noch irgendwas, was du mit auf den Weg geben möchtest hier von der CeBIT oder machst du dich auf den Heimweg?
Relativ gleich auf den Heimweg. Eines noch, was den Netzausbau oder die Netzstandards angeht. Die Telekom hat tatsächlich in den Leistungsbeschreibungen stehen für die aktuellen Tarife, haben wir ja im Januar darüber berichtet, dass UMTS zumindest rechtlich gesehen ab Ende 2020 wegfallen kann. Markus Haas, Telefonica, sagt, wir haben nicht vor, die bestehenden Netztechnologien abzuschalten, auch nicht UMTS, ganz klar. Die brauchen das Ding momentan für O2-Free. Und selbst längerfristig haben sie es aus heutiger Sicht zumindest nicht vor, an ein UMTS-Ende zu denken.
Anders bei Telekom, da habe ich eine Zeile von dir im Ohr, wo es ja hieß, GSM wird UMTS überleben.
Erstens das und zweitens LTE kommt auf die jetzigen UMTS-Frequenzen.
Gut. Also ich bleib dabei, spannende Zeiten, ich sehe. Ihr bleibt auf teltarif.de und im Podcast auf jeden Fall darüber informiert. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt noch ein bisschen in die Tasten. Du haust dich in den Zug zurück nach Hause. Und der nächste Podcast wird dann definitiv der werden, den wir euch letztes Mal schon angekündigt haben, neben dem CeBIT-Podcast. Da hören wir schon wieder dich, Markus, mit unserem DVB-T-Experten, dem Michael Fuhr. Ein Satz, worüber sprecht ihr, der DVB-T2-Podcast?
Es geht um die aktuelle Umstellung, die jetzt in den Ballungsräumen zumindest mal bevorsteht. Ende März, 29. März geht's ja los. DVB-T alt wird abgeschaltet, durch DVB-T 2 HD ersetzt. Sehr spannendes Thema. Michael ist der Spezialist. Deswegen habe ich mir ihn natürlich mal ans Mikrofon geholt. Haben wir drüber gesprochen. Wird eine spannende Folge, denke ich.
Das denke ich auch. Und du sagst so schön Ende März, wenn ich mal auf den Kalender gucke. wir haben den 20. heute. Wenn ihr es hört, haben wir den 21. Am 29. ist vorbei mit DVB-T. Also geht mal davon aus, dass ihr den Podcast vermutlich Ende der Woche dann schon bekommt. Ihr merkt, auch wenn unser Geburtshelfer, der Daniel Rottinger, nicht mehr da ist, wir bleiben dran und die Intensität der Folgen wird sogar noch größer. In diesem Sinne sagen wir vom Messegelände in Hannover dann mal tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.